Ich mache das eigentlich für mich und wenn es jemand anderen auch taugt, dann ist schön.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Heute bei mir zu Gast ist Christian Eisenberger. Unsere Wege haben sich in der Vergangenheit immer wieder mal gekreuzt und ich finde es sehr schön, dass es jetzt zu einem neuen Kreuzungspunkt kommt hier im Podcast-Studio. Ein Grund ist auch eine Ausstellung, die zu Ende geht in der Galerie 422 in Gmunden. Eine Ausstellung, die im an einem Ort stattfindet, der im Sommer geprägt ist von See und Natur. Die Natur spielt im Werk von Christian Eisenberger eine bedeutende Rolle. Und es geht für mich, wenn ich so das Werk oder das, was eben sichtbar wird aus dem künstlerischen Schaffen von Christian Eisenberger, geht es für mich auch schon so um den Moment, um die Lust am Moment und diesen schönen Moment. Und das würde ich ganz gerne einsteigen in das Gespräch mit der Frage, lieber Christian, wie du denn mit diesen kostbaren Momenten in der Natur umgehst?
Ja, der Nietzsche hat mal gesagt, warum denn die Leute so gern in die Natur gehen, weil die Natur keine Meinung über den Menschen hat. Ja? Mhm. Und das Spazierengehen und einfach, also ich wandere ja, ich fahre da mit dem Radl durch die Gegend, durch die Wälder und dann steige ich ab und hupfe da irgendwo in Gräben herum und das sind eben Orte, die nicht von Menschenhand schon beackert oder bebaut oder sonst irgendwas. Das ist einfach so eine naive Jungfräulichkeit der Natur. Ja. Und das sind natürlich sehr schöne Momente. Und wenn ich dann da auch noch quasi Kunst gestalte oder eben mir irgendeine Situation und das passt und ich mache da quasi sowas wie Land Art und banne das dann auf eine Fotografie, dann ist es schön, aber es ist natürlich nicht immer so, ja. Das ist sehr viel mit Zufällen, weil ich in Gegenden unterwegs bin, wo ich noch nie gewesen bin und es gibt dann natürlich Landstriche, die ich dann schon kenne und dort gezielt hingehe, aber auch oft ist es auch so eine super Spontanität und aus dem Moment heraus kommt eine Idee und die Umsetzung folgt dann quasi auch schon. Ja, das ist dann einfach, wenn die Situationen zusammenpassen. Mhm. Ja, das ist einfach ein schöner Moment, passiert nicht so oft, dreimal im Jahr oder dreimal im Monat, keine Ahnung. Aber es ist einfach so eine runde Sache. Ja, so. Mhm.
Aber du triffst ja dann doch irgendwie eine Entscheidung, wenn du es auch für alle anderen sichtbar machen möchtest?
Naja, natürlich, das hat ja, es gibt doch diese Höhlenforscher von diesen ersten Handabdrücken in den Höhlen, ja, oder die Tiere, die sie damals gemalt haben, die haben auch etwas gezeigt. Ja. Und ich mache das eigentlich für mich und wenn es jemand anderen auch taugt, dann ist es schön. Aber es ist einfach so ein Urtrieb. Ja. Ich war als Kind schon gerne draußen. Zwangsläufig, weil die Eltern haben gesagt, geh raus spielen. Ja. Und das haben wir dann alle gemacht und dann sind wir halt auch bei Regen, ja, oder windige Verhältnisse. Also. Mhm. Und am Bauernhof quasi, wo ich groß geworden bin, ist natürlich super, da war einfach alles da. Ja.
Mhm. Und bist du da eigentlich alleine, wenn du jetzt so durch die Landstriche streifst?
Naja, es gibt immer wieder Leute, die meinen, sie könnten oder wollen mitkommen, aber es ist dann doch, bin ich doch zu 99% allein. Also weil das Gegenden sind, da sind Zecken, Gelsen, Schlangen, Krokodile, ja. Es ist quasi.
Und würdest du dich, wird das was verändern, wenn du quasi jetzt so eine, ja. Also ich meine, der Hansi Hinterseher geht auf die Alm und mit 20.000 Menschen und singt seine Lieder, dem sind Zuschauer wichtig? Sind dir Zuschauer wichtig oder würden die dich stören?
Also bei diesen Projekten in der Natur würde ich es als störend empfinden, weil der Mensch, der will ja immer unterhalten werden. Der braucht, da muss man reden wieder und dann ist man wieder abgelenkt von sich selber und der Situation. Und ich bin dann sehr unkonzentriert, wenn Menschen dabei sein würden.
Es ist auch, also ich meine, ich habe so das Gefühl, dass du sehr respektvoll dann mit der Natur umgehst. Du hast doch gesagt, du findest dann eine schöne Situation vor, du fügst etwas hinzu, du machst eine Veränderung. Aber das ist ja ein sehr sensibler Vorgang, ich weiß nicht, das wäre vielleicht jetzt pathetisch, wenn du sagst, also die Natur ist dann vielleicht so ein heiliger Ort auch, den du dann durch die Anwesenheit, du willst ja vielleicht auch diese Orte gar nicht so der Öffentlichkeit verraten.
Das ist richtig.
Die sollen ja geheime, schöne Orte bleiben, oder?
Richtig.
Also so gesehen...
Ja, ich mache die Arbeiten eigentlich für die Rehe und Tiere und Schmetterlinge, die da herum. Na sicher, es gibt ja auch diesen Spruch, wie geht dieser Klospruch? Verlasse das Klo, so wie du wünschst, es vorgefunden zu haben. Und genauso ist es mit der Natur und mit dem Dasein. Ja. Und diese Modewörter, die mittlerweile herum sind, wie Achtsamkeit und Nachhaltigkeit und diese ganzen Greenwashing fällt dann auch noch rein, weil oft widerspricht sich der Mensch per se im Glauben, etwas nachhaltig zu machen. Ja. Und das ist eigentlich, wenn die erste Welt, also wir Europäer, Westeuropa oder halt westliche Welt, mit dem Finger irgendwo hinzeigen und von Nachhaltigkeit reden anfangen, funktioniert halt nicht, ja, weil wir haben Smartphones, wir haben überall Elektrogeräte, Energiebatterien, seltene Erden eingebaut, ja, und das, der Verzicht wäre nachhaltiger, auf Dinge einfach verzichten und drum macht man sich schon so, und das Schönste bei Corona war ja der Himmel eigentlich auch, ja? Keine Kondensstreifen zu sehen und dann, wie das ganze Zeug wieder losgegangen ist, dann sieht man wieder, was da für ein Wahnsinn vonstatten geht. Und ich bin eigentlich schon für so einen, einmal im Jahr so einen Lockdown, so in der Länge von 3 Monaten, finde ich eigentlich eine sehr schöne Idee und das sollte man umsetzen und und wir müssen nicht immer dem Geld hinterherlaufen oder sonst irgendwas. Das ist ein Blödsinn. Wenn wir alle einmal Pause machen, zur Besinnung kommen, ist viel sinnvoller und vielleicht auch glücklicher als dieses permanente Arbeiten, Wirtschaftswachstum. Ja. Und da gibt es auch dieses schöne, die Wirtschaftstreibenden. Ja. Das finde ich super, als ob wir Sklaven wären. Und
die Wirtschaftsgetriebenen
vielleicht. Ja, das ist absurd. Ja. Und darum mag ich diesen Gegenpol ganz gern abseits. Und ich sehe da einfach nichts von Menschen gemachtes. Und
Ich möchte ganz kurz noch bleiben bei diesem Klospruch. Verlasse die Toilette so, wie du sie gerne vorfinden möchtest. Wenn du jetzt in die Natur gehst, dann sind die Arbeiten, die da entstehen, also von denen bleibt ja nichts über. Wenn es Eisschollen sind, wenn es Blätter sind, Äste, die, mit denen du Strukturen baust, die dann wieder in sich zusammenstürzen, ist das dieser Gedanke auch, dass du einfach nur einen Moment schaffst,
klar,
der dann nur in diesem Moment dann da ist.
Genau, das ist so ein bisschen Sisyphus-Arbeit quasi. Aber Kinder machen das ja auch. Sie bauen Dinge und dann plötzlich zerstören sie wieder und die Erwachsenen sind total entsetzt, wieso die das machen. Aber das ist einfach, um dem nächsten Projekt wieder Luft zu geben. Ja. Deshalb dieser Zusammenfall und dieses Aufbauen und wieder Zusammenbruch. Und
jetzt hat man ja manchmal so am Meer, so an so steinernen Stränden, wenn dann die Leute so kleine Männchen bauen aus den Steinen. Das hört sich irgendwie so, das ist eine... Genau.
Ne, das ist diese Fragilität auch. Da geht es darum, schafft man noch einen Stein mehr und einfach diese Balance zu halten. Ne? Das ist wie ein Seiltanz, diese Steinmännchen. Und das ist eine meditative Geschichte. Das hat mit Geschicklichkeit und Handübung zu tun auch. Ich finde es sehr lustig. Es gibt da wirklich so manchmal absurde Anordnungen von hunderten solchen Türmen.
Ja. Und man hat dann fast ein schlechtes Gewissen, wenn man irgendwie einen umschmeißt, ne? Aber Sandburgen zum Beispiel sind ein ähnliches Phänomen, nicht? Die sind immer dem Untergang geweiht.
Genau, und wir leben ja auch nur einen kurzen Augenblick quasi, wenn man das so betrachtet. Ja, und haben in dieser Zeitspanne eben Zeit quasi. Und wenn man was Sinnvolles oder Sinnliches vielleicht. Mhm. Weil oft sagen ja die Leute, die Künstler machen so sinnlose Sachen. Ja, aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Die Leute, die das sagen und irgendwo in einer Firma am Fließband arbeiten, mhm. die machen eigentlich das Sinnlose. Ja. Und das Sinnliche ist eigentlich die Kunst. Ja. Und Kultur und das, diese ganzen Richtungen, ja. Ob es jetzt bildende Kunst, Musik, Theater, das macht den Menschen viel mehr aus und ist bereichender, als wie wenn man, wie die Politiker sagen, immer von Arbeitsplätze schaffen, ist natürlich auch wichtig, aber man könnte es auch anders mhm. sehen. Mhm. Dann muss man sich halt neue Systeme einfallen lassen. Ja. Mhm. Aber über Politik und Wetter spricht man, soll man nicht sprechen.
Das lassen wir. Wenn jetzt dann so ein, ja, wenn dann von dem Werk, das dann nur kurz da ist, nichts überbleibt, außer vielleicht eine Dokumentation, eine Fotografie, ist das dann, wie funktioniert das dann an der Schnittstelle zur Produktion deiner Kunst, die dann auch zu kaufen ist, die du ausstellen kannst? Gibt es da eine Balance? Gibt es so gewisse Dinge, die du schon so in die Wege leitest, wo du dann weißt, okay, daraus lässt sich dann vielleicht auch ein Werk machen, das
ja, man verkaufen kann? Ja, nein, den Gedanken versuche ich tunlichst zu vermeiden, mhm. während der Arbeit an Verkauf zu denken, ja, weil das ist einfach, pervers, wie soll man sagen, das ist einfach für den Kunstmarkt, der frisst ja eigentlich sowieso alles. Und wenn Künstler etwas machen, wo sie genau dagegen arbeiten, dann ist es umso spektakulärer und interessanter und wird auch gefressen. Aber ich mag diesen Gedanken eigentlich nicht, weil das einfach nichts mit monetären Geschichten zu tun hat. Das ist einfach, wenn ich Geld machen würde, wäre ich Banker oder würde in der Finanzwelt, aber das interessiert mich halt nicht. Mhm. Es ist eher, sehe mich eher eigentlich so ein bisschen als naiv, eine gesunde oder eine Naivität oder eine Sinnlichkeit, eine Freude von Situationen, wenn man etwas macht. Und das mit dieser Landart ist ja auch so, früher hat es ja die Maler gegeben, die rausgegangen sind und die Landschaften gemalt haben. Landschaftsmalerei war doch auch einmal so ein großer Bruch oder ein Neufinden von, und da es natürlich Fotoapparate und so weiter gibt, spare ich mir das Malen. Ich habe nämlich schon überlegt, aber eigentlich habe ich jetzt auch wiederum gegenteilig überlegt, dass es eigentlich lustig wäre, wenn ich mich jetzt irgendwo in die Natur hinstelle und quasi die Dinge male, mit dieser Landart quasi, ja, die ich da, diese Eisblöcke oder so dazu male, ja, so mich ja, einfach... Gut, ja. Okay. Weil das auch etwas sehr Romantisches natürlich hat. Das kommt ja auch aus der Romantik oder der Bruch drauf.
Na, ich kann mir vorstellen, ich meine, du arbeitest ja mit Galerien zusammen. Die Galerie muss einen Weg finden, das im Rahmen ihrer Tätigkeit auch zu vermarkten, vertreiben. Aber du machst da keine Kompromisse. Also ich verstehe das jetzt so, dass du dir da... Du produzierst und dann gibt es diese doppelte Trennlinie und dann gibt es die Möglichkeit, das in den Markt einzubringen. Aber das scheint ja auch zu funktionieren.
Ja, es ist Luft nach unten und es ist Luft nach oben. Mhm. Also genug zum Atmen.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist nicht mein Job.
Ja. Nein, das ist, ich meine, ich finde das ja grundsätzlich auch. Wenn du dir darum Gedanken machen würdest, würde das ja auch Energie wegziehen aus der kreativen Arbeit. Na,
der Vergleich mit der Höhlenmalerei ist nämlich also schon so, die haben sich sicher auch nicht die Frage gestellt, kann ich das jetzt verkaufen? Ja. Aber vielleicht haben sie dann doch ein Stück Händelhaxen gekriegt für die Graffitis damals.
Okay, na gut, das weiß man nicht. Aber ich glaube, der Kunstmarkt, du hast es vorher angesprochen, ich halte den Kunstmarkt auch ein bisschen für eine Bestie, ich halte aber auch die Kunst für eine Bestie, wenn man das so sagen, und die kämpfen halt miteinander, ja? und manchmal gewinnt die eine oder die andere oder der eine oder die andere. Im Idealfall, ja, kann man irgendwie nebeneinander existieren.
Quasi.
Ja. jetzt die Land Art, also ich, für mich war immer ein Name, der mich stark beschäftigt hat, der Andy Goldsworthy. Ist das so der Godfather of Land Art oder gibt es da andere? Hast du dich da irgendwie anleiten lassen? Oder
ja, aus den 60er Jahren, da gibt es natürlich etliche Leute, aber es gibt jetzt auch Zeitgenossen, die auch teilweise wieder in die Natur gehen oder im öffentlichen Raum genauso. Mhm. Ja. Also es ist auch ein Material, weil als ich mit Kunst oder halt mit Kunst in Berührung gekommen bin, habe ich mir gleich gedacht, so, das ist ja so eine eingesperrte Sache irgendwie. Und damals, also als ich diese Pappfiguren aufgestellt habe, selbst die Professoren haben gemeint, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Und ich habe mir gedacht, ihr redet da die ganze Zeit von Freiheit und Zeug und denke mir, es ist gar nicht so. Ja. Mhm. Und diese ganze Kunst, Richtungen und Konzeptkunst und wie die alle heißen und Minimal Art und das ist eigentlich alles so strukturiert oder es wird im Nachhinein viel strukturierter und man weiß, man hat, es ist abgestempelt quasi, es hat dann den Namen und verliert dadurch aber an Spontanität, Freiheit und alles, was man mit, was die Menschen eigentlich mit Kunst verbinden, wird da rausgestrichen und darum bin ich eigentlich gespannt, was die Zukunft so bringt.
Also da geht es gar nicht jetzt um der Andy Goldsworthy. Da möchte ich gerne ein bisschen bleiben.
Weil das ist so. Ja, das ist, es ist teuflisch, weil er macht sehr gute Sachen. Mhm. Aber was passiert, also ich kenne Ausstellung habe ich noch, absurderweise noch nie eine gesehen. Es wundert mich auch, warum, keine Ahnung, warum der nirgends sichtbar ist. Mhm. In England und Kanada vielleicht, aber in Europa ist er eher, weiß nicht, warum nicht so sichtbar. Mhm. Mag es daran liegen, dass die Arbeiten, ich meine, seine Kataloge sind super, aber es ist so an der Schnittstelle, also wenn man es im Original sieht, ist sicher super, aber im Katalog kommt diese Wirkung von Kitsch raus, ja, weil das einfach so derart fotogen ist und er macht es auch sehr präzise, dass es irgendwie so in einem gewissen Kitsch, obwohl es nicht kitschig ist, ich kann die Bücher 10-mal durchschauen, ja, es ist immer wieder super. Vielleicht sind sie einfach zu dick, keine Ahnung.
Aber du, von mir liegt auch ein recht dickes Buch von dir.
Ah ja. Man versucht es halt spannend zu gestalten. Mhm. Und auch bei mir ist es so, dass man, wenn man in der Natur Sachen macht, dann muss man auch aufpassen, dass man nicht in so einen gewissen Kitsch rein. Es gibt so Formen oder Farben, die sehr hübsch sind und dadurch fällt, also es geht auch im Atelier so, es gibt da so Situationen, wo man aufpassen muss, um nicht sich selber eine Falle zu stellen und dann wirklich reinfällt. Wobei das ja die beste Sache ist, einfach dieser, wenn es zu bunt wird. Mhm.
Na gut, aber das ist ja bei dir, ich glaube, also viel große Buntheit sehe ich jetzt nicht in deinem Werk. Also ich meine, wenn es die Natur hergibt, ja. Aber jetzt so diese Eisplattenkonstruktionen oder winterliche Landschaft, da ist einfach nicht viel Farbe drin. Oder reicht da schon ein bisschen Farbe, um zu viel zu sein?
Das ist richtig. Nach 25 Jahren bin ich jetzt drauf gekommen, dass man in der Nacht auch arbeiten kann. Nämlich mit Licht. Mhm. Und dann, da habe ich natürlich einen Scheinwerfer jetzt mit dabei und habe diese Teile beleuchtet quasi, ja, und ich habe nie dran gedacht, weil in der Natur, wenn es finster ist, ist es finster, ja, und ein richtiges Feuer wollte ich nicht machen, weil das eben mitten in der Natur ist, aber und ich wollte auch keine große, nicht, dass irgendein Jäger da dann daherkommt und Zündler. Mhm. Aber eben diese Eisblöcke, die wahnsinnig kitschig, nämlich dann auch durch die Fotografie, Fotografie sowieso schon, weil es so glatt ist und so sauber, neutral, ist das sehr schnell kitschig. Auch die schlimmsten Nietzsche-Fotos werden dadurch ja auch abstrahiert und sterilisiert oder wie sagt man so, neutralisiert und dann wird es eigentlich sehr schön anschaubar. Ja, auch die schrecklichsten Fotos haben so einen ästhetischen Wert. Und weil kitschige Sachen, das bin ich nicht. Oder vielleicht bin ich es doch, aber es ist, aber Schönheit darf auch kitschig sein.
Also wenn ich mir so eine Pappkartonfigur anschaue, dann ist das für mich so vielleicht auch brutal, radikal, aggressiv, aber so eine lyrische Arbeit in der Natur, wo sich etwas verwandelt, das hat einfach eine Schönheit. Ich glaube, die kann man nicht, ich weiß nicht, also ich kann das auch nicht erklären. Das ist einfach, das hat was damit zu tun, dass vielleicht etwas vergeht oder etwas dann vergänglich wird. Also ich glaube, also diese das wird dir nicht erspart bleiben, dass du da wahrscheinlich kämpfen wirst müssen mit der Kampf gegen dieses Urteil, aber du kannst ja selber entscheiden, was dann sichtbar gemacht wird, oder? Sagst du dann, okay, das ist mir jetzt einfach zu viel, das werde ich jetzt nicht zeigen oder das werde ich nicht posten oder Teil einer Ausstellung werden lassen? Shapest du da dann? Du willst nicht zu weit abdriften in den Kitsch.
Manchmal muss man Opfer bringen, hilft nichts.
Da ist das dann manchmal so, ich meine, das ist das Buch, der da, das da jetzt vor mir liegt, es steht groß drauf Painting.
Ja.
Siehst du dich als Maler? Würdest du dich als Maler bezeichnen?
Nein.
Okay.
Ja, Künstler passt schon. Ich Künstler. Weiß so selber nicht, was das ist, aber ja. Wenn die Leute sagen, ich bin Künstler, dann wird es schon stimmen. Also ja. Die haben dann schon recht, vermute ich.
Ja. Und dann ist es eben für dich nicht wichtig, ob du malst oder ob du
Installationen machst? Oder? Ich bin kein Pinselmaler. Also ja. Es ist ja schon sehr viel gemalt und ich versuche halt andere Wege zu gehen. Methodiken oder was die Farbe mit sich selber macht. Ja, was ist Farbe? Also ich bin da eher einer, es hat ja meistens mit Trocknen auch zu tun. Ja. Und die Farbe ist aus einem flüssigen Zustand und durchs Trocknen wird es hart. Und diese Prozesse, die Idee gehe ich einfach nachher. Das ist auch so ein natürlicher Weg. Man schaut sich an, analysiert, probiert, forscht herum. Und eben, wie kann man ein Bild malen, ohne zu malen? Ist eigentlich mein Grundthema von Anbeginn schon gewesen.
Aber auf den Katalog schreibst du Painting?
Ja, es ist natürlich auch ein Schmerz von Qualität, spricht man ja, ist ja auch das Wort Qual drin oder Leidenschaft. Wir sind Leidende ja auch. Ja. Und bei Painting ist der Zufall, dass natürlich der Schmerz mit drin. Es ist ja nicht immer ein Sonntagskuchen, dieses Künstler-Dasein. Ja. Es ist ja sehr viel mit Zweifel zu tun und Unsicherheit. Aber das ist ganz normal und irgendwann gewöhnt man, oder halt gewöhnen. Man nimmt es in Kauf, dass es eben nicht immer, die Leute sehen ja nur die schönen Seiten quasi, würde ich behaupten.
Ja. Man kann ja immer wieder auch so sagen, okay, vielleicht kann man es sich manchmal ein bisschen leichter machen. Dann gibt es Leute, die gehen absichtlich und gern einen komplizierten Weg, um dadurch irgendwie diesen Anspruch auch zu rechtfertigen. Ich denke mal, im Idealfall ist es alternativlos, weil ich meine, du bist kein berechnender Typ. Ja? Du machst keine Kunst, um sie verkaufbar zu machen. Du denkst nicht an den Markt, sondern du produzierst aus dir heraus und hoffst, dass es Menschen gibt, die davon berührt sind oder die das gut finden.
Ja, tolle Ausstellung zu machen ist schon ganz was Schönes, aber ich gehe ja, wie gesagt, und ich diese Freiheit, was ich zwischen 20 und 30 offengelegt habe, durch Ich habe nämlich wortwörtlich wirklich eine Ausstellung gemacht, weil ich im Stadtraum quasi ungefragt Sachen gemacht habe. Ja. Mhm. So und das Ausstellung ist eigentlich eine Einstellung und in einer Ausstellung quasi, in einer richtigen Galerie oder Museum, da gehen ja sowieso nur Leute hin, die wissen ja schon, was sie erwartet quasi. Da ist ja kein großer Spielraum mehr. Und wenn man aber irgendwie so den Raum einfach quasi besetzt oder dort Dinge macht, dann trifft man ganz andere Leute, die nicht damit rechnen. Und das wäre mal wieder bei dieser Überraschung, bei dieser Spontanität und im Moment zu leben. Ja. Mhm. Und ich finde die Ausstellung, ja, man geht wie ein Konzert, da weiß man schon, wer, oder Fußballspiel, man weiß schon, wer spielt. Ja. Wer geht, da geht keiner hin, um sich überraschen zu lassen. Ich keine Ahnung, wer heute spielt, aber ich zahle jetzt da 30 Euro für eine Karte und gehe hin. Mhm. Oder und so, wenn es du, ist sehr berechnend alles.
Ja. Und wenn du im öffentlichen Raum was hinterlässt, dann weißt du, dass Menschen damit konfrontiert werden, die das vielleicht nicht erwarten. Dann hast du eine spontanere Reaktion.
Sicher, das ist... Genau, da trifft man halt dann wirklich wieder Menschen.
Mhm. Hast du größere Projekte im öffentlichen Raum? Ich meine, du hast vorher gesprochen, es bleibt selten was über. Hast du irgendwo etwas, wenn man jetzt was sehen möchte von dir?
Nein, ist nichts.
Ja. Aber du hast, ich sage jetzt mal, du hast einen
keine Ahnung.
Du hast einen, ich weiß nicht, ob aktiv oder so, aber du bist ja auch in den sozialen Medien unterwegs. Du machst manches von dem sichtbar, was du treibst. Ist das als Medium für dich wertvoll geworden?
Die Medien jetzt, oder?
Ja, ja. Weil ich meine, das Buch ist ein dickes Buch, das wahrscheinlich eine Auflage von, wie viel hast du gedruckt? Ein paar hundert? Ja, das erreicht wenige. Soziale Medien erreichen potenziell sehr viele.
Natürlich mit dem Social Media und mit dem Handy ist es quasi kein Telefon, sondern ein Fotoapparat, mit dem man auch telefonieren kann.
Mm. Ja.
Und das ist natürlich eine Verbindung. Und da ich bildender Künstler bin und quasi Bilder generiere, ist es natürlich ein Werkzeug geworden auch. Ja.
Mhm.
Ja, wenn ich mich zurückerinnere, ich früher, als ich da zum Studieren angefangen habe, kein Geld und Zeug, die billigste Hofer-Kamera gekauft, um, ich weiß nicht, was die 100 Schilling oder was die kostet hat, und damit die ersten Fotos quasi gemacht habe, um die Vergänglichkeit oder diese zu dokumentieren quasi. Und wenn ich heute die Fotos anschaue, die sind super, leicht unscharf und ist verwackelt und man hat nur einmal drauf gedrückt und nicht gewusst, wie es dann nach der Entwicklung aussieht. Ja. Also es war schon auch.
Wann war das in dem Leben?
Das war so 98, 99 habe ich so angefangen.
Zu fotografieren?
Quasi mit die Dinge im öffentlichen Raum, ja.
Mhm.
Weil es mich einfach interessiert hat.
Aber da warst du ja, ich weiß jetzt nicht, deinen Jahrgang, wie war dein Weg da in die Kunst? Was hat dich da hingetrieben?
Ich habe immer schon gezeichnet quasi als Kind und so Zeug und nach der Schlosserlehre quasi und bin ich nach Graz mit so Zeichnungs, mit so einer Mappen voll Zeichnungen und einfach so herummarschiert. Ich habe keinen gekannt und wirklich so bei Juweliere habe ich mir gedacht, die müssen doch auch gut zeichnen können, wenn sie da herumschleifen oder so. Habe ich dort reinmarschiert und bin halt dort kreuz und quer wirklich durch die Stadt, haben mir die Geschäfte angeschaut und Zeug und irgendwer hat dann so quasi gesagt, es gibt die Ortwein-Schule und dort bin ich dann hin und habe mir das angeschaut und dort habe ich dann schlussendlich auch die Meisterklasse Malerei, Bildhauerei gemacht.
Mhm.
2 Jahre und dann nach Wien. Und dort war ich dann bei der Brigitte Kovans, die hat eine sehr gute, wilde Mischung gehabt in der Klasse an verschiedenen Charakteren. Also kein Einheitsbrei, sondern sehr viel offen lassen quasi, ja. Und es hat die Leute auch machen lassen, was sie, also ein paar Leute haben Anleitungen gebraucht, ja, aber ich habe das Thema quasi schon mitgebracht, also das Eigeninteresse an eigenen Themen, ja. Weil es war dann auch so, dass wirklich Leute so von die nur Schule gemacht haben bis dorthin und quasi Themen gebraucht. Und ich habe kein Thema, selbst bei der Aufnahmeprüfung, das mir ein Thema geben, das hat nie funktioniert. Das ist kläglich gescheitert worden. Das hat nämlich dann so mit, wenn man das Thema Geometrie macht, ja, dann denke ich an, jetzt muss ich ja Quadrat malen oder so irgendwas und das will ich aber überhaupt nicht, das ist nicht mein Thema, warum soll ich es machen? Ja? Mhm. In dem Sinne, also ich bin dann schon auch so ein Sturschädler und also mir was beibringen.
Ist schwer.
Das ist schwer. Na gut, oder halt, aber, was nicht in mein System reinpasst. Ja, aber das ist ja, das ist, glaube ich, das ist schwierige, seltsame Sache, dieses Dasein und mit dieser Kunst sich herumzuschlagen und oder mit Interessen, denen man nachgeht und warum die Dinge so sind, wie sie sind.
Aber ist nicht so, dass man im Studium lernen sollte, das, was ja ohnehin in einem steckt, sichtbar zu machen, also Wege, also das zu auf, einfach zum Ausdruck bringen zu können. Ich meine, eine Öffnung, ist wie ein, also entsteht ein Fenster aus klar. aus dem eigenen, der eigenen Kreativität. Da kommt die Ente.
Genau.
Und das hat die Kovans gut gemacht?
Ja, die hat es sehr gut gemacht. Sie hat sehr viel Leben reingeschmissen in dem Universitätskosmos.
Und so danach, so dieser, ich meine, du hast gesagt, du hast dich jetzt nicht wirklich, du hast eigentlich schon alles mitgebracht, deine eigene Idee. Ist das, gab es irgendwann einmal Phasen, wo du neue Wege entwickelt hast? Oder wie weit bist du weg von deinem, von diesem Nukleus, der dich dazu gebracht hat, Kunst zu machen?
Gute Frage. Man kann sich ja selber jeden Tag neu erfinden. Ja. Mhm. Und das ist die Frage, wie weit man gehen kann, wie weit man es treibt und ob man nicht zu wenig radikal ist oder ob man eh schon übers Ziel rausgeschaut. Es sagt einem ja keiner. Also hin und wieder wäre schon nicht schlecht, wenn man so eine Figur hätte. Aber die würde auch wieder irgendwie manipulativ oder halt so. Also hin und ja, es ist sich selber an den Haaren aus dem Sumpf ziehen oder ein Ideengeber, der sagt, das ist richtig, mach das so und so, aber das gibt's halt nicht. Ja. Und das ist auch fraglich, höchst fraglich, was in den Museen und herumsteht. Ja. Also, dass der Otto Walkes jetzt in der Albertina ist, das ist, haben wir zuerst gedacht, das ist noch immer der Schröder-Direktor. Also es ist natürlich auch, warum? Ja, ich hätte ja Beltrachik viel besser gefunden als Direktor von der Albertina, weil der weiß, was echt und was nicht echt ist und würde ganz ein anderes Level reinbringen. Ja. Auch würde wahrscheinlich auch Publikumsmassen anziehen, weil darum geht es ja auch um Masse und Macht.
Ja, obwohl ich kann mich erinnern an diese Beltrachik-Ausstellung im Kunstforum, das war ganz schlimm. Also ich meine, ich persönlich bin ein großer Otto Walkes-Fan. Er hat meine Jugend, Kindheit, Jugend begleitet bis jetzt. Und ich finde das lustig und spannend. Manche Entscheidungen in Museen sind für mich auch nicht nachvollziehbar. Ich glaube, der Umstand, dass das in den Musenseelen hängt, dort wo ja normalerweise auch nur Faksimiles hängen, das ist so ein bisschen ein Sicherheitsnetz der Direktion, dass man sagt, also es ist keine reguläre Ausstellung. Ja. Und aber Ausstellung ist ein gutes Thema. Du hast jetzt dann im Sommer eine Ausstellung in Gmunden, in der Galerie, wie heißt die jetzt? 4422.
422. Ne?
Und du hast vorher gesagt, naja, die steht noch nicht fest, das ist noch irgendwie in Planung.
Stimmt, das ist ja schon in 2 Wochen.
Ja. Wie gehst du sowas an? Wie gute Nerven braucht eine Galeristin, um eine Ausstellung mit Christian Eisenberger zu machen?
Nein, sie hat mir schon schlimmere Kollegen und Kolleginnen erzählt, mit denen sie Ausstellungen gemacht hat. Aber es ist auch, Dinge zuzulassen, ist schon auch sehr großzügig und auch wichtig, dass man die Künstler, die Kunstfraktion quasi große Kinder sein lässt und nicht so schnell schimpft. Also hin und wieder schimpfen ist schon ganz okay auch, finde ich.
Also du kannst noch nicht wirklich sagen, was uns da erwarten wird im Gmunden im Sommer?
Ich weiß ja auch nicht, was mich dort erwartet. Ja. Ich kann nur vermuten, aber es liegt am See, es ist sehr schön, die Berge sind dort und ja, so schöne, beste Lage für eine Galerie, direkt am Wasser.
Ja. Am Wasser gebaut. Genau. Die letzte Ausstellung, die ich gesehen habe von dir, war in der Galerie Grinzinger. Da war eine große, sehr große schaukelartige Konstruktion.
Kirche. Ja.
Du bist anlässlich der Vernissage auch, also performativ unterwegs. Du hattest einen
Schutzpanzer aus Jakobsmuscheln, einen Anzug, der einfach wahnsinnig laut gecheppert hat. Auch. Und ich finde nichts schlimmer als die eigenen Vernissagen mit diesem ganzen Smalltalk. Und ich bin da sehr schnell super gelangweilt. Und deshalb hat es gepasst, dass man da in diesen Anzug drinnen gesteckt. Das war einfach wie so ein Vlies, wo man unsichtbar quasi ist und trotzdem da, aber trotzdem auch nicht da.
Und also du schlüpfst in eine andere Rolle?
Wenn man Maske auf hat, passiert ja was im Kopf, weil man ist ja dann nicht, man hat da größeren Spielraum auch oder ist eben auch leicht verdeckt und ich finde die Vernissagen anderer Leute viel angenehmer als die eigenen. Aber ich muss eh nicht hingehen, haben sie gesagt.
Ja, ja, aber wenn du so eine, wenn du diesen Mantel anhast mit den Muscheln, also wenn du dort stehst als Christian Eisenberger, dann kann es passieren, dass die Leute zu dir kommen und halt dann mit dir reden wollen. Diesen Smalltalk, den du jetzt angesprochen hast, der dir jetzt nicht taugt, das kannst du abwehren. Du kannst auch in einem Kostüm vielleicht agieren, wie du es dir normalerweise jetzt nicht trauen würdest, oder? Du kannst jemanden auch mit dem Stellwagen ins Gesicht fahren und sagen, it's part of the performance. Ja.
Tja.
Ja, das werden wir nicht wissen. Aber ich hab schon auch so das Gefühl, ich meine, du hast gesagt, wenn man dir was beibringen möchte, ist es schwer. Wenn man dich ein bisschen steuern möchte, ist es schwer. Ich kenne das von mir auch. Also wenn man mir sagt, mach das doch besser so, dann ist es wahrscheinlich, dass ich es einmal grundsätzlich auf jeden Fall nicht so mache.
Ja, man muss es so verkaufen, als ob es die eigene Idee ist, quasi.
Also du musst bitte auch sagen, wenn dir unser Gespräch dann, wenn es dir reicht, kannst du sagen, ist gut, du hast eine, ich finde eine, ich glaube, du schützt dich, also das, wie wir eingestiegen sind in das Gespräch und du so gesagt hast, okay, du gehst da durch die Natur und das sind für dich spezielle Orte, die dann auch nur dir gehören. Also es ist ein, also das gehört natürlich dazu zum Künstler-Dasein, dass man eben auch nach außen geht, dass man den Kontakt auch, ganz ohne geht es halt nicht. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass du, also du gibst jetzt nicht mehr, als unbedingt notwendig ist.
Der Öffentlichkeit oder wie?
Ja, ja. Ach so, ja. Also volle Aufmerksamkeit dem eigenen Schaffen und dem Inneren und
ist. Na, es gibt ja Performance-Kollegen und Kolleginnen, die sehr viel Aufmerksamkeit generieren. Ja. Und ja, die spielen natürlich mit ihrem Körper quasi. Und den Begriff des Spielens, das ist auch so ein Begriff. Ich habe mich früher immer geweigert, diesen Begriff anzunehmen, bis ich drauf gekommen bin, die Fußballspieler spielen, die Musikmenschen spielen, Der Begriff des Spielens ist eigentlich sehr breit gefächert über verschiedene Disziplinen. Ja. Mhm. Und Fußball, Kinder spielen, ja, das Leben ist eigentlich ein Spiel. Ja. Und das Spielen habe ich immer so als nicht ernst genug betrachtet, aber eigentlich ist es doch, das Spiel ist ernst, mhm. kann man sagen. Und ich spiele auch quasi, weil es auch einen Freiraum lässt, nicht die Dinge gleich ernst zu nehmen. Und der Vorteil in der Natur ist auch, dass man nichts zusammenräumen muss. Weil wenn ich dort quasi Landart oder so in diesen Begrifflichkeiten meine Sachen mache, man muss nichts zusammenräumen, weil die Dinge ja von dort kommen und ein natürlicher Prozess des Vergehens und indem ich einfach umschlichte, ja, das Eis schmilzt, das Laub, das wird wieder durch die Gegend geblasen und mit Insekten gefressen. Ja. Und in der Stadt oder im Stadtatelier muss man jetzt zusammenräumen. Ja. Und das ist auch der große, ich bin ja Landkünstler und Stadtkünstler quasi. Und in der Stadt benutze ich ja natürlich Chemie und schon vorgefertigte Dinge, ja, was einen die Industrie eben auch so an Farbe schon vorgibt quasi und verändere diese. Und das sind eben diese zwei Standbeine, in denen ich mich bewege. Hm.
Du hast jetzt den Begriff Spielen, ich meine, ein Spiel braucht halt auch Regeln, sind das, aber du willst die Regeln aufstellen.
Ja, wenn die Regeln jemand versteht.
Na gut.
Beim Betrachten meiner Bilder, ob da Regeln drin sind.
Es ist jetzt sehr gut, dass, dass du jetzt den Begriff des Verstehens gebracht hast. Ich habe vorher schon kurz angedeutet, das mit dem Verstehen ist so eine Sache. Ja. Also ich meine, ich bin selber Kunsthistoriker, ich bin jetzt da seit 30 Jahren in der Kunst unterwegs und versuche, Dinge zu verstehen. Ja. Und komme aber immer mehr drauf, dass das sehr kompliziert ist, die Dinge wirklich zu verstehen. Weil dann kommt irgendein Zusatz oder irgendeine Erweiterung und du merkst, okay, doch anders. Ja.
Tja, sind sich die Physiker in der Quantenphysik auch nicht ganz einig.
Ja.
Mit, ist es jetzt so oder kann es ein anderer Zustand auch noch sein? Mhm. Welle, Teilchen gleichzeitig? Wie misst man? Und dann das Messverfahren verändert ja wiederum die Sache, die man messen will.
Mhm.
Es ist vermessen.
Ja. Also wir haben jetzt ein bisschen in die Vergangenheit auch geschaut. Ich habe so das Gefühl, dass du schon sehr, dass das alternativlos ist, was du machst, dass du da wenig Kompromisse machst. Ich gehe davon aus, dass sich daran nichts ändern wird. Weil du einfach so bist, wie du bist, also du hast einen, also du bist jetzt, du bist halt so, wie du bist. Ja? Und für mich ist dein Werk mit deinem Charakter total kongruent. Ja? Also würde ich jetzt, es bräuchte einen Paradigmenwechsel. Und kannst du das bestätigen, dass der wahrscheinlich nicht, wird es einen Paradigmenwechsel geben bei dir?
Ich übe noch. Das kann durchaus passieren.
Ja. Wenn, ja, aber unter welchen Bedingungen, wenn man jetzt, das wirst du uns jetzt hier nicht verraten, gibt es irgendwelche, jetzt außer dem der geplanten Ausstellung im Sommer in Gmunden, arbeitest du an einem, ich meine, der Katalog, nochmal vielleicht ganz kurz auf den Katalog, es ist ein umfangreiches Buch, wie lange hast du daran gearbeitet?
Da sind ungefähr von 99 weg Arbeiten drin und das ist einfach so, um die Malerei eine Linie zu geben. Aber wenn man die Fehler kennt, dann sieht man sie auch und Leute, die Fehler nicht kennen, sehen sie nicht und insofern ist
Das ist ein Rückblick, das Buch ist
ein Rückblick. Aber er geht auch bis 25, also es sind noch
aktuelle Arbeiten.
Genau.
Und was ist der Plan? Gibt es irgendwas? Gibt es irgendeinen großen Masterplan?
Ich mache meine Sachen ja sowieso ungefragt die ganze Zeit. Also insofern kommt dauernd irgendwas raus. Und Ja, man muss das halt dann auch in eine Form bringen, um es der Öffentlichkeit zu zeigen oder eben auch nicht. Das ist die Frage, was zeigt man, was zeigt man nicht.
Das ist genau diese Frage. Ich glaube, du erlebst doch sicher ganz wunderbare Momente nur für dich, durch die Art, wie du arbeitest. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Maler so ist oder bei jedem Künstler, bei jeder Künstlerin. Da entstehen ja großartige Dinge, die der Öffentlichkeit ja dann verborgen bleiben. Ein schönes Stück Malerei, das dann vielleicht überarbeitet wird.
Naja, einen Sportler sieht man jetzt, einen 100-Meter-Läufer, den sieht man auch nur die 10 Sekunden, die er da läuft. Man sieht die ganze Trainingsarbeit nicht. Und in der Kunst ist es ähnlich. Man sieht das fertige Produkt, aber man sieht den Schweiß nicht mehr. Also die Arbeit verliert sich im Produkt oder so.
Aber diese Momente, die nur dir gehören, das ist...
Naja, die hat jeder.
Ja.
Irgendwo, also.
Ja, aber es macht nicht jeder, also ich weiß nicht, um vielleicht nochmal kurz auf den Andy Goldsworthy zu kommen, ich habe das so Videosequenzen, wo er so Farbblütenstaub oder so in einem Wasserlauf, wo das dann so zerfließt. Das ist wahnsinnig schön. Er hat halt mit einer Kamera draufgehalten. Vielleicht ist das dann kitschig. Ja? Aber er hat das wahrscheinlich immer und immer wieder gemacht, wo keine Kamera gelaufen ist. Und dann ist es so sehr ephemer.
Ja, dann hat das im Hirn eingebrannt bekommen.
Ich meine, wenn, also ich frage auch deswegen, weil ich bin jetzt unlängst viel mit dem Fahrrad gefahren. Und bin zurückgekommen und ein paar Freunde haben gesagt, naja, was heißt, zeig uns ein paar Fotos. Und ich habe genau 5 Fotos gemacht, ja, von irgendeiner komischen Hotdog-Bude, von einem Plattenreifen. Also nichts, was irgendwie so dokumentiert meine Erlebnisse. Und ich habe dann gesagt, naja, ich habe das ja nur für mich gemacht eigentlich. Und bekommt dadurch auch so eine Exklusivität. Also das ist die höchste Exklusivität, die man schaffen kann, wenn man es wirklich nur im Moment sein lässt. Ohne dass man es notiert, fotografiert, aufnimmt.
Genau, das 100-milliardste Foto.
Und das ist natürlich genauso wie, ich meine, wir sitzen jetzt hier, wir zeichnen ein Gespräch auf, aber am kostbarsten sind eigentlich die Gespräche, die nicht aufgezeichnet werden, oder?
Richtig, die sind freier.
Die nur zwischen zwei Menschen stattfinden. Und das ist natürlich etwas, was... Ich habe mir das auch mal gedacht, das wäre eigentlich wie ein schönes Projekt, aber da würde ich ja dann doch relativ nah in eine psychotherapeutische Arbeit kommen. So, just for the archives, also Gespräche, die nie publiziert werden.
Ich habe mir nämlich jetzt genau das Gegenteil vorgestellt, du würdest mir das Mikrofon nicht so vor die Nase halten, sondern du würdest mich einfach abhören, während wir irgendwo an einer Ecke stehen, trinken und einfach ein Gespräch führen, wo keiner weiß, dass aufgenommen, nicht einmal du quasi, das, wie Spione halt, die sich gegenseitig bespitzeln.
Das wäre eben auch eine Möglichkeit, aber das ist natürlich schwer durchführbar. Also ich versuche hier natürlich schon einen Raum zu schaffen oder Situation zu schaffen, wo man irgendwie frei von der Leber auch quatschen kann, ne? Und nicht über also jedes Wort auf die Waagschale legt. Genau. Ich bin jetzt, also du hast gesagt, du möchtest es ganz gerne kurz und prägnant halten. Wir sind jetzt eh schon bei bald 50 Minuten. Ich habe jetzt erfahren, was ich, also ich habe natürlich jetzt keine konkrete Antwort darauf bekommen, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt also dass diese Momente, die da entstehen in deiner Arbeit, die wir dann, an denen wir teilnehmen können, aber dass es da natürlich auch Momente gibt, die verschwinden und dann ephemer dann halt nicht mehr da sind. Das ist dann eben nur meine Vorstellung und das gefällt mir auch. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch den Reiz deiner Arbeit ausmacht, dass man eben, man kriegt halt a slice of you und halt nicht alles. Da ist viel, viel Raum für eigene Fantasie noch.
Unbedingt.
Ja. Also, wenn dir noch irgendetwas unter den Fingernägeln brennt.
Dann komme ich wieder.
Dann kommst du wieder.
Schreibe ich dir einen Brief.
Danke für das Gespräch.
Bitte gerne.
Und ich hoffe, dass die letzten Vorbereitungen für die Ausstellung gut laufen. Und wir sehen uns dann im Juli. Das Gespräch werden wir irgendwann, glaube ich, Ende Juli auch publizieren. Und geht's jetzt wieder zurück ins Atelier?
Na, jetzt fahre ich aufs Land.
Machst du ein paar Spaziergänge?
Durchaus.
Ja. Dankeschön.
Bitte.
Man kann sich natürlich fragen, wie sinnvoll es ist, ein Gespräch zur Finissage einer Ausstellung zu machen. Denn wenn dieses Gespräch jetzt am 1. August online geht, ist die Ausstellung in der Galerie 422 in Gmunden schon Geschichte. Aber es ist ja eine Podcast-Episode, die den Titel trägt, Im Gespräch mit Christian Eisenberger. Also haltet die Augen offen für alles Zukünftige, was da noch so des Weges kommt. Für mich persönlich war das Gespräch, stand Christian schon sehr lange auf meiner Liste, und ich bin auch sehr dankbar, dass wir das Gespräch führen konnten. Man merkt aber ganz genau, worüber Christian Eisenberger gerne spricht und worüber auch nicht. Das war für mich auch spannend zu erfahren, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das jetzt hier nicht ausdeutschen muss. Also vielleicht hört es euch noch einmal an. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Also ich danke allen, die ermöglichen, diesen Podcast zu machen. Matthias Jakesic für die Produktion, Markus Lettner, der das Cover macht, und natürlich dem Christian Eisenberger, dass er sich schon bei fast tropischen Temperaturen hier zu mir ins Aufnahmestudio geschwungen hat. Also ich wünsche euch einen schönen Restsommer. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Ciao.